Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Andrea Gerg.
Guten Abend. Roman Polanski ist der Favorit bei den Césars, die heute Abend in Paris verliehen werden, aber in Abwesenheit des umstrittenen Regisseurs. Wie die Stimmung bei der Preisverleihung in Paris war, das erfahren Sie gegen Ende der Stunde. Am Anfang schauen wir auf die letzten beiden Filme, die bei der Berlinale in den Wettbewerb gegangen sind, wobei der iranische Regisseur Mohammad Rasoulof nicht ausreisen durfte und sein Team über den Film und dessen Entstehung sprach.
You know, I think all the people who are involved in this film has a certain belief in their lives and they have made a decision to
alle, die an diesem Film mitgemacht haben, hatten einen Glauben und ganz bewusst an diesem Film gearbeitet. Was die Produktion betrifft, so möchte ich nicht zu sehr ins Detail gehen, wie es uns gelungen ist, tatsächlich diesen Film zu produzieren. Denn ich weiß, dass viele Leute vielleicht kaum glauben werden, dass dieser Film, also Herr Rasoulof darf ja nicht arbeiten. Manche haben dann die Frage gestellt, wenn jemand nicht arbeiten darf, wie kann er dann einen solchen Film schaffen mit einer solchen Produktion? Ich möchte deshalb nur sagen, dass das natürlich nicht leicht war, dass es eine große Herausforderung war.
Und ob die Herausforderung, die das Team des iranischen Films There's No Evil angenommen hat, gelungen ist, dazu gleich mehr. Morgen ist Showdown bei der Berlinale, deshalb waren heute die letzten beiden Filme im Wettbewerb zu sehen von insgesamt 18 Filmen, die um silberne und goldene Bären ins Rennen gegangen sind. Wer die Auszeichnung bekommt, das muss jetzt die Jury unter ihrem Vorsitzenden Jeremy Irons entscheiden. In unserem Berlinale-Studio bin ich jetzt mit Katja Nikodemus verbunden, die für Deutschlandfunk Kultur und die Zeit berichtet. Fangen wir doch mal mit dem Film des kambodschanischen Regisseurs Ritipan an. Der Titel ist Iradie, das heißt auf Deutsch ungefähr so viel wie Bestrahlte. Und dieser Filmemacher, der ist ja eigentlich als Dokumentarfilmer bekannt geworden, hat sich mit dem Genozid in Kambodscha filmisch auseinandergesetzt. Worum geht es diesmal in seinem neuen Film?
Ja, ich wollte noch mal sagen, vielleicht zum Hintergrund, Ritipan wurde ja als 13-jähriges Kind mit seiner Familie deportiert, wie Millionen andere Kambodschaner, musste da in den 70er Jahren ja auf Reisfeldern und in Wäldern schuften, Zwangsarbeit verrichten und seine Eltern und seine Verwandten sind dabei gestorben. Und ja, und eben, Sie haben es eben schon angedeutet, mit diesem von den Roten Khmer begangenen Genozid hat er sich immer wieder beschäftigt und zwar zuletzt auf sehr beeindruckende Weise in seinem Dokumentarfilm Das fehlende Bild. Da rekonstruiert er die Zeit der Deportation und ersetzt die Bilder, die Erinnerungsbilder, zu denen es eben kein Filmmaterial gibt, durch Szenen mit bemalten Tonfigürchen. Und warum erzähle ich das jetzt erstmal über diesen früheren Film? Ich glaube, vor 6 oder 7 Jahren wurde der gedreht, weil die Stärke dieses Regisseurs eigentlich darin besteht, aus dieser Mischung zwischen persönlicher Annäherung und formaler Distanz. Und das ist in diesem neuen Film anders, denn in Iradie gibt es ja eine dreigeteilte Leinwand und darauf läuft meist eben in dreifacher Wiederholung laufend Bilder der großen Menschheitsverbrechen und Massaker. Atompilze sieht man, die verstrahlten, verbrannten Opfer von Hiroshima und Nagasaki, Soldaten im Ersten Weltkrieg, den Vietnamkrieg. Man sieht Bilder aus Konzentrationslagern, Auschwitz, Birkenau, Partisanenerschießungen, auch teilweise Szenen, die man keinem Land und keiner Zeit genau zuordnen kann. Und dazu sprechen eine Frauenstimme und eine Männerstimme Texte, die sich mit der Frage nach dem Bösen befassen. Also mit der Frage, ob Gewalt, Grausamkeit, Sadismus in der menschlichen Natur liegen. Der Genozid in Kambodscha ist diesmal nur eines unter diesen Menschheitsverbrechen und dadurch, dass Ritipan hier alles gleichstellt und zusammenwirft in diesen dreigeteilten Bildschirm, hat sein Film etwas unglaublich Beliebiges, denn ja, ein Beispiel nur, Agent Orange ist eben nicht Zyklon B.
Aber es klingt auch nach einer ganz schönen Herausforderung für den Zuschauer. Sie haben schon den dreigeteilten Bildschirm angesprochen. Was setzt er denn noch für filmische oder ästhetische Mittel ein?
Zunächst mal arbeitet er auf diesem dreigeteilten Bildschirm großteils mit Analogien. Entweder wird das sozusagen in dreifach wiederholt oder dort sind verschiedene Sachen zu sehen gleichzeitig. Zum Beispiel, sagen wir mal, verschiedene Exekutionen durch Erhängen. Da fragt man sich aber, wer, wann, wo, warum ist das? Kurz darauf sieht man Leichenberge im KZ, dann in Kambodscha, dann an einem unbekannten Ort. Dazu läuft eine kitschige Cello-Musik. Dann wieder füllen Holocaust-Opfer in Gräben das Bild zur Gänze aus. Also alle drei Bildschirme sozusagen in einem einzigen Bild vereint. Ja, und zwischendurch ja, sieht man Darsteller mit weiß geschminkten Gesichtern und schwarz geschminkten Augenhöhlen in Schmerzensposen. Und es ist mir wirklich rätselhaft, wie eine so Ich kann nur sagen, eigentlich dann obszöne Parade der Massenmorde und Menschheitsverbrechen im Wettbewerb der Berlinale landen kann, weil dadurch, dass man ständig diese Opfer sieht, die so ausgestellt werden, eben verbrannt, verstümmelt, verhungert, möchte man im Grunde eine Decke nehmen und die Leinwand bedecken und diese Menschen davor schützen, diese Körper, dass sie so ausgestellt werden.
Also ein offenbar nicht gelungener Versuch, sich mit dem Bösen auseinanderzusetzen. Jetzt bin ich gespannt, ob das bei dem letzten Berlinale-Wettbewerbsbeitrag besser gelungen ist. Das war ein Film von Nohamad Rasulov, ein iranischer Regisseur, der konnte selbst gar nicht dabei sein, weil sein Reisepass beschlagnahmt wurde. Und der Titel seines Films, der klingt ein bisschen wie ein ironischer Kommentar zu den Repressionen, denen er ausgesetzt ist. There's no evil, heißt er. Es gibt kein Böses. Oder ist das etwa nicht ironisch gemeint?
Ja, man kann sagen, entweder ironisch oder sogar noch sarkastisch dazu. Ja, das Thema dieses Films ist die Todesstrafe im Iran. So viel zum Bösen, zum Wort Evil im Titel. Und in 4 Episoden umkreist der Film Menschen, die mit Exekutionen zu tun haben oder deren Schicksal dadurch berührt oder verändert wurde. In der ersten Episode sieht man eine Familie beim Einkaufen, im Auto, dann im Supermarkt. Die Frau nörgelt an ihrem Mann herum und später geht er dann zur Arbeit, betritt ein Gebäude und er drückt auf einen Knopf. Ja, und dann sehen wir, dass durch diesen Knopf unter den Menschen am Strang der Boden weggezogen wird. Also ein Henker letztlich durch eine mechanische Vorrichtung. Und in der zweiten Episode zeigt Soldaten in einem Gefängnis, sie warten auf ihren Einsatz bei Exekutionen zum Abführen der Gefangenen. Und einer der Soldaten dreht durch, entwendet einem anderen ein Maschinengewehr und bedroht seinen Kameraden. Weitere Episoden spielen in der iranischen Provinz. Da erfährt zum Beispiel eine Verlobte, dass ihr Verlobter, ein Soldat, sich seinen Heimaturlaub erkauft hat, in Anführungszeichen, durch die Teilnahme an einer Exekution. Bei diesem Hingerichteten handelt es sich zufällig um einen guten Freund von ihr. Und in der letzten Episode, ja, da erfährt ein halbwüchsiges Mädchen, dass es nicht von seinem leiblichen Vater aufgezogen wurde. Denn dieser Vater tauchte nach ihrer Geburt unter, weil er nicht an einer Exekution teilnehmen wollte. Das ist die Konstruktion des Films rund um dieses Thema.
Es geht also um die Frage, ob es ein richtiges Leben im Falschen gibt im Alltag des Iran. Oder erfährt man da auch was, wie die Leute da leben, wie die Stimmung ist?
Die gegenwärtige Stimmung weniger. Dazu ist der Film auch zu parabelhaft. Aber man erfährt schon oder spürt, wie die Alltäglichkeit der Todesstrafe zu einer Verrohung führt, die sich eben in den Alltag hineinfrisst. Also ich hatte ein Problem mit diesem Film. Spätestens nach der zweiten Episode wartet man eben letztlich darauf, dass die Todesstrafe wieder auftaucht. Denn die Episoden bauen ja auch nicht aufeinander auf. Sie verzahnen sich nicht, sie beleuchten einander nicht, sondern immer wieder läuft etwas darauf hinaus. Aber erschütternd ist eben schon, wie der Film zeigt, dass die Todesstrafe in der Gesellschaft quer durch alle Schichten präsent ist, in der Hauptstadt wie in der Provinz. Und zum Titel There is no evil, natürlich sind diese Exekutionen etwas Entsetzliches, aber sie sind eben nicht Ausdruck des Bösen. Da meinte ich, dass der Titel vielleicht sarkastisch gemeint ist, sondern eben menschengemacht. Und dieses soziale Element, die soziale Normalität der Verrohung im Iran, das zeigt eben Rasulovs Film.
Also heute aber, so wie Sie klingen, kein richtiger Kandidat für den Goldenen Bären dabei.
Nein, aber der Rasulov-Film ist zumindest interessant und ein interessantes Zeugnis doch aus einem Land. Und das finde ich, dafür ist ja auch so ein Wettbewerb ebenfalls da.
Katja Nikodemus über die beiden letzten Wettbewerbskandidaten bei der 70. Berlinale. Vielen Dank. Und morgen berichten wir dann hier in Fazit ganz ausführlich über das Finale und über die Gewinner. Nicht nur Bären, auch Teddys werden auf der Berlinale verliehen. Die Teddys gibt es für die besten Filme zu schwul-lesbischen und oder Transgender-Themen. Diese Teddy-Gala, bei der diese Teddys verliehen werden, die ist berühmt-berüchtigt und findet in diesem Jahr in der Berliner Volksbühne statt. Und genau da erreiche ich meine Kollegin Gesa Ufer, die da mit dem Übertragungswagen ist. Hallo.
Hallo, schönen guten Abend.
Diese Karten für die Teddy-Gala, die sind ja ziemlich begehrt und das nicht nur in der Community. Warum ist denn das so? Was macht das Fest so besonders?
Na, diese Gala ist schon traditionell mit Abstand die bunteste, verrückteste und wahrscheinlich ausgelassenste Party der Berlinale. Vielfältigkeit und Toleranz sind hier so augenfällig, dass es einfach für alle eine große Freude ist, dabei zu sein. Man sieht hier wunderschön zurechtgemachte Drag Queens, Männer, Frauen, Transmänner und Transfrauen. Überhaupt scheinen diese ganzen Geschlechterkategorien hier völlig in den Hintergrund zu treten, zugunsten eben eines großen Zusammengehörigkeitsgefühls einer großen Party.
Und dazu gehört aber ja auch die Preisverleihung. Die hat schon um 21 Uhr angefangen. In ganz verschiedenen Kategorien werden da die Preise verliehen. Wer hat es denn jetzt geschafft dieses Jahr?
Ja, tatsächlich geht diese Gala erst in diesen Minuten zu Ende. Also so langsam kommen die Leute aus dem großen Saal hier ins Foyer. Und es gibt traditionell 5 Kategorien. Den besten Spielfilm, den besten Dokumentarfilm, Kurzfilm, Jurypreis und den Preis der Readers Jury. Und in gleich 2 Kategorien, nämlich als bester Spielfilm und den Preis der Readers Jury, hat den Film Futur 3 von Faraz Shariat gewonnen. Völlig zu Recht, sagen viele, der Film erzählt die Geschichte von Parvis, das ist der Sohn iranischer Eltern, der wohnt in so einer typischen Neubausiedlung in Hildesheim in Niedersachsen, da wächst er auf und irgendwann wird er nach einem Ladendiebstahl zu Sozialstunden verknackt, also eine richtige Strafarbeit und die leistet er in einer Flüchtlingsunterkunft ab, wo er sich dann ganz heftig verliebt in einen jungen Iraner und gemeinsam mit diesem Amon heißt er und dessen Schwester, da verbringt er einen unglaublich intensiven Sommer. Regisseur Faraz Shariat hat erzählt, dass mit diesem semi-biografischen Film vor allem ein Gegenbild zu den sonst üblichen Stereotypenfilmen geschaffen werden sollte. Und deshalb hat er für seine Produktion auch einen ganz ungewöhnlichen Weg gewählt.
Also ich glaube, in erster Linie läuft vor allem schief, dass ganz oft die falschen Leute die richtigen Geschichten erzählen. Also wir haben uns ganz viel mit Positionalität auseinandergesetzt. Also wer hat das Recht, wessen Geschichte zu erzählen? Und in unserem Fall wird eine queere Geschichte von POCs erzählt. Und wir haben dementsprechend auch versucht, alle Teammitglieder, sei es jetzt hinter der Kamera oder vor der Kamera, auch dementsprechend zu besetzen.
Ja, und das ist wirklich grandios gelungen und hat zu einem ganz tollen, grandiosen Film geführt, Futur 3, der schon den First Steps Award gewonnen hat und der übrigens Ende Mai auch schon in die Kinos kommen wird.
Also, den wir uns dann unbedingt angucken sollten. Gibt es denn sonst noch Preisträger, die wir uns schon mal vormerken müssen für die nächsten Kinogänge?
Sehr bemerkenswert und sehr ungewöhnlich ist der beste Dokumentarfilm. Das ist nämlich diesmal ein Tanz- oder Choreografiefilm. Da wurde der französische Film Si c'était de l'amour, also Wenn es Liebe wäre, von Patrick Chiard ausgezeichnet. Der hat sich ganz detailliert mit einem Tanzstück auseinandergesetzt. Genauer gesagt ist das wirklich so eine Art Rave-Stück. Also man hört so ganz repetitive, ganz energetische Musik. Und dazu erleben wir die Protagonisten, die sich Fragen zu Sexualität, zu Nationalismus, aber natürlich auch zur eigenen Identität stellen und mit der Choreografie gleichsam verschmelzen. Definitiv einer der wichtigsten Preise und ein ganz und gar ungewöhnlicher Film.
Jetzt läuft ja die Berlinale in diesem Jahr erstmals unter neuer Leitung. Hat sich das denn auch auf die Teddys ausgewirkt? Haben Sie das gemerkt?
Wenn man jetzt hier auf dieser Party ist, zunächst nicht, aber ganz neu und wichtig ist natürlich der neu ausgelobte Teddy Activist Award. Das ist ein Preis, der Mut und das sich einmischen belohnen will. Und da hat in diesem Jahr der amerikanische Dokumentarfilmer David Francis gewonnen mit Welcome to Chechnya. Das ist ein so bewegender wie erschütternder Film gleichermaßen. Es geht um die Verfolgung und mitunter ja sogar Ermordung tschetschenischer Homo- bzw. Bisexueller in ihrer Heimat. Denn in Tschetschenien, so die Parole der Regierung, da gibt es einfach keine Homosexualität. Da gibt es auch keine Homosexuellen, Punkt. Also ganz einfach. Und wer dennoch meint, homosexuell leben zu wollen, der muss mit härtesten Repressalien und Haft rechnen. Wer das überlebt hat, sagt David Francis, muss weiter um sein Leben fürchten, selbst wenn ihm oder ihr die Flucht aus Tschetschenien gelingt.
One of the reasons why we don't know much about this story, about what's happening in Chechnya, is because the people who have survived the torture there and the campaign have not felt free to talk about it.
Wir wissen so wenig über diese Fälle aus Tschetschenien, sagt der Regisseur, weil die Menschen, die Folter und Repressalien überlebt haben, weiter damit rechnen müssen, verfolgt zu werden. Sie werden weltweit weiter gejagt, sagt David Francis. Und deshalb, um nicht zusätzlich in Gefahr zu kommen, hat er einen cineastischen Trick angewandt. Und zwar hat er in einem technisch unglaublich aufwendigen Verfahren über ein Jahr hinweg die Gesichter seiner Protagonisten ersetzt durch die Gesichter amerikanischer LGBTQ-Aktivistinnen. Und das ist toll gelungen. Dadurch bleibt der Film sagenhaft lebendig, aber gleichzeitig sind eben diese Aktivistinnen oder Verfolgten geschützt. Hier bei der Teddy Gala wird Frances groß gefeiert und hier werden auch die Helfer und Helferinnen gefeiert, die den Verfolgten bei ihrer Flucht aus dem Land assistieren und damit natürlich auch sich selbst in Gefahr bringen. Welcome to Chechnya ist einer dieser Filme, die auch wirklich nochmal ganz deutlich machen, dass es beim Teddy eben nicht nur um die verrückte, ausgelassene Party geht, es geht um die manchmal lebensgefährliche Verteidigung von Freiheit und Selbstbestimmung. Und diese Themen, die stehen heute Abend natürlich einerseits im Vordergrund, aber jetzt feiert sich erstmal die Community selbst und wie gesagt, in diesen Minuten kommen alle aus dem Saal und jetzt geht die Party dann auch richtig los.
Und dann entlassen wir Sie jetzt auch auf die Party. Danke Gesa Ufer, die über die Verleihung der 34. Teddy Awards berichtet hat, die bedeutendste queere Filmauszeichnung der Welt. Ehrenwerte Räuber, korrupte Staatsdiener und eine schöne Liebesgeschichte. Jacques Offenbachs Opera Buffer les Brigands, die Banditen, enthält die richtigen Zutaten für unterhaltsames Musiktheater. Trotzdem wird dieses Stück aus dem Jahr 1869 relativ selten gespielt. Heute war mal Premiere in der Staatsoperette Dresden und inszeniert hat Valentin Schwarz. Aber bevor wir darüber sprechen, hören wir mal kurz rein. Das war jetzt ein Ausschnitt aus Jacques Offenbachs Operette Die Banditen und für uns ist Jürgen Liebing in der Staatsoperette in Dresden. Hallo Herr Liebing.
Guten Abend.
Die Musik haben Sie ja gerade schon gehört. Ein kleiner Ausschnitt war das aus der Operette Die Banditen von Jacques Offenbach. Eigentlich machen wir in Fazit ja sonst nicht unbedingt Operetten. Warum ist das heute so ein Top-Act?
Ja, das ist wirklich ein Top-Act und die Dresdner Staatsoperette hat sich sicherlich am Anfang auch etwas gewundert über das große Interesse von uns Kritikern vom Feuilleton. Das gesamte Feuilleton war heute Abend versammelt in der Staatsoperette und das hatte einen ganz besonderen Grund. Der Regisseur ist Valentin Schwarz und Valentin Schwarz, ein sehr junger österreichischer Regisseur, er wird in diesem Jahr den Ring des Nibelungen in Bayreuth inszenieren. Und da waren wir, das war im letzten Jahr ja wirklich eine Überraschung, als Katharina Wagner diesen Regisseur aus dem Hut zauberte. Und da sind wir jetzt natürlich alle ganz gespannt, was wird er da machen? Und jetzt hat er zum ersten Mal eine Operette, also ausgerechnet von Jacques Offenbach inszeniert. Also Offenbach und Richard Wagner, das war kein Gespann, was zusammenpasste. Und da wollte man jetzt wissen, was macht er denn da?
Ja, was hat er denn jetzt gemacht, der Valentin Schwarz?
Ja, eine gute Frage. Also, wir wollen mal die Geschichte gar nicht erzählen. Sie haben das ja kurz angedeutet, worum es geht. Und die Verwicklung, was da alles so passiert, ist ganz schön viel. Und spielt ja an der italienisch-spanischen Grenze. Sie sagen, gibt es doch gar nicht. Klar, das ist in der Operette so. Und Valentin Schwarz verlegt das in den Wilden Westen und dann macht er auch noch eine Aufführung daraus. Also die Hauptfigur Ernesto Falsecapa ist ein Regisseur und dann sehen wir, wie sie das da irgendwie darstellen. Und das Problem, da fängt es nämlich an. Sie sagten, die Banditen sei relativ selten gespielt. Das stimmt. Damals war es sehr erfolgreich. Aber ich gehe mal davon aus, dass 90% des Publikums diese Operette noch nie gesehen hat. Und wenn man ein Stück dekonstruiert, zerstört und irgendwie ganz anders zusammensetzt, dann kann man das, weiß nicht, mit der Fledermaus machen, weil die kennt jeder. Aber mit einem Stück, das man nicht kennt, das dann auch noch so zu erzählen, dass man gar nicht mehr weiß, wo bin ich denn eigentlich, das finde ich, ist das Grundproblem dieser Inszenierung eines. Es gibt viele weitere dabei noch.
Das Stück hat ja eigentlich auch so ganz gute Anknüpfpunkte für die heutige Zeit. Soziale Ungerechtigkeit, klar. Korruption, ja. Vetternwirtschaft, packt er das an? Also holt er das ja. ans Heute?
Nein, es ist nicht aktualisiert als solches, aber natürlich wie bei Operetten war das ja immer so, dass man in den Dialogen, zumindest in den gesprochenen Texten, Bezüge hat zum Heute. Und da wird es heute Abend zum Teil richtig peinlich. Natürlich ist die Sprache etwas deftiger. Valentin Schwarz hat eine eigene Übersetzung verfertigt unter Verwendung von zwei vorausgegangenen Übersetzungen. Und da gibt es Sachen in der Sprache, die einfach klar heutig sind. Aber dann gibt es auch so etwas gegen Ende, wo ein Politiker, der total korrupt ist und der das Volk irgendwie versucht rumzukriegen, dann sagt, wollt ihr das Finale der Operette, die Banditen von Jacques Offenbach? Und dann fragt er, wollt ihr die totale Operette? Ich glaube, ich muss an dieser Stelle nicht sagen, worauf das anspielt. Und das ist einfach peinlich und abgeschmackt. Und es gibt etliches, was auch recht zotig ist, wo ich eigentlich gedacht habe, das braucht man heute nicht mehr, wenn die Polizisten und alle mit Schlagstöcken zwischen den Beinen wackeln. Also sprich, uns ihre Potenz zeigen wollen. Das war mal, wo man irgendwie ein bisschen schlüpfrig dachte. Und was ganz schlimm wird, ist der Schluss. Da gibt es dann Christus, der aus einem Grab rausschleicht oder klettert. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und das muss ich leider sagen, dass Valentin Schwarz nicht genau weiß, was er tut.
Hat es Ihnen denn kurz gesagt noch musikalisch wenigstens gefallen?
Ach, das wäre schön. Man kann nichts dagegen sagen. Aber es erweist sich mal wieder, dass das Leichte unheimlich schwer ist. Andreas Schüler, lange Jahre der musikalische Leiter und Intendant der Staatsoperette Dresden, bemüht sich mit dem Orchester rauszuholen, was rauszuholen ist. Aber dieser französische Esprit gelingt nicht wirklich, um es mal so neudeutsch zu sagen. Und die vielen Sänger und Sängerinnen bemühen sich auch, aber sie müssen über die Bühne hüpfen und manchmal sinnlos, ohne dass sie wissen, was sie da machen. Und so ist es ein Abend, wo zwischendrin auch mal jemand ruft, das ist peinlich und es gab ein riesen Buhgewitter für das Regie-Team. Die Sänger und Sängerinnen, die ja dafür nichts können, die bekamen Applaus.
Jürgen Liebing über die Premiere von Jacques Offenbachs Opera Buffa, die Banditen, in der Inszenierung von Valentin Schwarz und unter der musikalischen Leitung von Andreas Schüller an der Staatsoperette Dresden. Und das nächste Mal zu sehen übermorgen am 1. März.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Heute mit Kerstin Hildebrandt.
Die internationale Tourismusbörse ITB in Berlin ist wegen der zunehmenden Verbreitung des neuartigen Coronavirus abgesagt worden. Der Veranstalter Messe Berlin teilte am Abend mit, das zuständige Gesundheitsamt des Berliner Bezirks Charlottenburg-Wilmersdorf habe die Auflagen verschärft, diese könnten nicht umgesetzt werden. Die ITB Berlin hat nach Messeangaben mehr als 10.000 Aussteller aus über 180 Ländern. Die Entscheidung abzusagen sei schweren Herzens gefallen, erklärte Messechef Christian Göke. Die Stadt Frankfurt am Main bekommt für Oper und Schauspiel Neubauten. Das ist seit einem Monat bekannt. Jetzt platzte in die Debatte die Meldung von einem Entwurf des niederländischen Architekten Rem Koolhaas, der die Bühnen raus aus der Innenstadt an den Osthafen verlegt. Der Entwurf bekam Lob, aber auch Kritik. Darüber wollte die FAZ mit Rem Koolhaas sprechen. Der aber bestritt, dass der Entwurf von ihm stamme. Der Architekt Arno Lederer sagte im Deutschlandfunk Kultur zu der Frage, ob es oft vorkomme, dass Entwürfe als die eines Star-Architekten ausgegeben, aber eigentlich wie in diesem Fall von einer Mitarbeiterin stammten.
Normalerweise passiert sowas überhaupt nicht. Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Denn unabhängig davon, wie groß das Büro ist, es ist ein großes Büro, aber das Büro ist ja durch ihn geprägt. Er steht sozusagen für das Büro und dann müsste er natürlich auch die Arbeiten, die aus dem Büro kommen, autorisieren.
Das vollständige Interview mit Arno Lederer zu den Bühnenneubauten in Frankfurt am Main hören Sie morgen ab 14 Uhr in unserem Theatermagazin Rang 1. Der Schauspieler und Autor Burkhard Driest ist tot. Er sei nach langer Krankheit im Alter von 80 Jahren in Berlin gestorben, teilte seine Familie mit. Driest wurde unter anderem als Schauspieler in Filmen von Rainer Werner Fassbinder, Reinhard Hauff sowie in Inszenierungen von Peter Zadek bekannt. Auch als Drehbuch- und Theaterautor machte er sich einen Namen. Vor seiner Karriere als Autor und Schauspieler studierte Driest zunächst Jura, wurde jedoch wegen Bankraubes zu 5 Jahren Gefängnis verurteilt. Im Südosten von Paris ist es rund um ein Konzert eines kongolesischen Sängers zu Ausschreitungen gekommen. Flammen und eine große schwarze Rauchwolke stiegen nach Angaben von Korrespondenten am Bahnhof Gare de Lyon auf. Der Bahnhof wurde evakuiert und geschlossen. Laut Polizei hatte es zuvor in sozialen Netzwerken Aufrufe zu Protesten gegeben. Exil-Kongolesen werfen dem Musiker vor, dem ehemaligen Präsidenten Kabila und dessen Nachfolger nahezustehen.
Öffentliche Hetzkampagnen, Shitstorms und Cybermobbing zeigen, wie zerstörerisch die Macht von Medien sein kann. Heinrich Böll erzählte davon schon im Jahr 1974 in seiner Erzählung Die verlorene Ehre der Katharina Blum. Darin gerät eine junge Frau, die als Wirtschafterin arbeitet, ins Visier der Sensationspresse, nachdem sie eine Nacht mit dem Falschen verbracht hat.
Herr Dr. Blaume, eine kurze Frage. Halten Sie Katharina des Verbrechens für fähig?
Wieso? Wie kommen Sie darauf? Wer sind Sie überhaupt?
Mein Interesse ist rein beruflich.
Jeder Mensch ist eines Verbrechens fähig, auch Sie und ich. Es kommt nur auf die Umstände an.
Und welches Verbrechen trauen Sie, Frau Blum, zu?
Katharina hat mein uneingeschränktes Vertrauen und das meiner Frau. Sonst würden wir Sie nicht als Wirtschafterin beschäftigen.
Das verstehe ich nicht. Sie sagten doch gerade, jeder wäre im Prinzip eines Verbrechens fähig.
Aber nicht unter normalen Umständen oder halbwegs normalen Umständen. Und jetzt entschuldigen Sie mich, Herr
Tötzkes.
Die verlorene Ehre der Katharina Blum, inszeniert von Stefan Pucher am Schauspielhaus in Hannover. Und dort hat Michael Lages zugesehen. Wie schaut Stefan Pucher denn von heute aus auf diesen ja eigentlich fast schon historischen Stoff?
Na, in vielerlei Hinsicht wie ins Paläozoikum der deutschen Pressepolitik. Denn das ist tatsächlich 1974. Es ist wahnsinnig lange her, das merkt man in jeder Minute. Es ist ein Bild-Zeitungsreporter, der da fragt nach der Schuldfähigkeit der Katharina Blum. Und die Geschichte zielt damals natürlich ganz massiv auf die Zeitung, so hieß die bei Böll, das ist natürlich die Bild-Zeitung. Und man kann den Transfer durchaus schon herstellen, dass wir heute zwar immer noch die gleiche Zeitung haben, in der es allerdings auch schon ein klein wenig Aufklärung gibt im Vergleich zu damals. Aber die richtigen Hass- und Hetzattacken finden vielleicht weniger dort statt als vielmehr mittlerweile im Internet und in den asozialen Medien. Dieser Transfer ist möglich, aber nichtsdestoweniger bleibt es ein Griff so weit zurück, dass man eigentlich sich schon ziemlich nachhaltig überlegen muss, warum um Himmels Willen das Schauspiel in Hannover diese Aufführung ins Spielplan genommen hat.
Aber jetzt ist Stefan Pucher ja jemand, der sehr mit virtuos, oft schon mit Medien gespielt hat auf der Bühne, mit Film, mit allen möglichen musikalischen Mitteln. Wie macht er das diesmal? Wie sieht das aus?
Naja, auch in diesem Fall ist ziemlich viel Video im Spiel. Wir sehen immer mal wieder die Verhörzelle, aber auch die Pressekonferenz der Polizei im Zentrum und dann wird nach hinten sozusagen aufgefächert der Raum zu einer Videoprojektion, in der von ganz rechts nach ganz links sozusagen Dialoge geführt werden. Das ist alles technisch vollkommen einleuchtend gelöst und schafft es auf diese Weise auch tatsächlich ein bisschen filmisch zu sein. Volker Schlöndorff hat die Geschichte bekanntermaßen verfilmt mit Angela Winkler in der Hauptrolle. Das ist alles handwerklich völlig klar gemacht, bloß sozusagen die Geschichte driftet ganz woanders hin. Irgendwie habe ich ein bisschen den Eindruck, diese Sache mit der Presse, mit dieser Hass- und Hetzrede der Presse damals, die auch nicht sympathischer ist als heute eine Rede von Alice Weidel, das ist gar nicht im Zentrum. Im Zentrum steht tatsächlich, und das passt zum Schauspiel Hannover, etwas anderes. Im Zentrum steht die Geschichte einer jungen Frau, die tatsächlich eine Hausangestellte eigentlich ist, bei ziemlich aufgeklärten, klugen Leuten, die ihr ganzes Leben lang aber immer wieder malträtiert, misshandelt, nicht ernst genommen, teilweise auch unsittlich gebaggert worden ist für damalige Verhältnisse. Bei Böll, der ein ziemlich prüder Mensch war, ist das relativ deutlich. Das ist eine geschundene Frau, die sich tatsächlich in diesem letzten Akt, nämlich diesen Reporter zu erschießen, was man gut verstehen kann, irgendwie befreit. Letztlich hat das Schauspiel Hannover eine Aufführung zustande gebracht, die vor allen Dingen von der geschundenen Frau erzählt. Deswegen sage ich, passt zum Theater. Das Theater versteht sich als extrem feministisch. Und das ist plötzlich der Kern der Geschichte, wie ihn Böll sicher nicht erzählt hat, wie ihn Pucher erzählt. Und wie das Schauspiel Hannover ihn mit einer ziemlich aufregenden jungen Katharina Blum auch zeigen kann.
Also quasi Böll zur MeToo-Debatte umgedeutet, oder
ja,
wie?
Ja. Ja, 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 so muss man das, glaube ich, verstehen. Das hält der Böll nicht unbedingt aus, würde ich sagen. Schon die Geschichte damals ist ja eine sehr schnell gestrickte und ist durchaus nicht auf der Höhe dessen, was Heinrich Böll sonst so geschrieben hat. Parallel erschien ja ein Text für den Spiegel, Will Ulrike Meinhof Gnade? Das ist ja eine lange und sehr umfangreiche Debatte über diese Verstrickungen von Intellektuellen in die Untriebe des Terrorismus oder eben nicht. Der Text ist schnell gestrickt und ist nicht wirklich stark, hat auch viel von diesem atmosphärischen, ja, rheinischen Kleinbürgertum der Kölner, Bonner Gegend. Das ist kein Welttheater, das ist eine kleine, gemeine Geschichte, gemein für eben diese Katharina Blum. Und Caroline Junghans macht das ziemlich grandios, weil die friert quasi ein. Die exekutiert dieses Leiden und gleichzeitig die Befreiung. Dazwischen singt sie einen wunderschönen Song von Hildegard Knief, Die Welt ging unter am Zürichsee, wenn von einer sterbenden Liebe die Rede ist. Das ist ein Abend, der ganz auf diese Frau konzentriert. Das Ansehen durchaus lohnt, ob allerdings der Böll tatsächlich sozusagen ein MeToo-Echo aushält, das wage ich doch stark zu bezweifeln.
Michael Lages über die verlorene Ehre der Katharina Blum, inszeniert von Stefan Pucher am Schauspielhaus Hannover. Und die nächsten Vorstellungen sind am 3. und am 13. März. Die Césars sind die wichtigste Auszeichnung im französischen Kino und bei der Verleihung heute Abend dürfte die Stimmung ziemlich angespannt gewesen sein nach den Querelen um Roman Polanski, dessen Film Intrige insgesamt 12-mal nominiert worden war und dagegen gab es ja heftige Proteste. Die Feier fand heute Abend aber statt ohne Polanski und ich bin jetzt mit Sabine Wachs in Paris verbunden. 12-mal nominiert war Polanski, welche Césars hat er denn jetzt bekommen, Frau Wachs?
Also die Verleihung ist noch nicht zu Ende. Sie läuft gerade im Moment noch. Der Preis für den besten Regisseur, der ist noch gar nicht vergeben. Der wird mit Spannung erwartet. Da ist Polanskis Film Jacuzzi ja auch nominiert. Einen César hat Polanski schon bekommen und zwar den für das beste adaptierte Drehbuch. Und das war doch eine etwas, ja, wunderliche Szene hier. Der französische Schauspieler Jean-Pierre Darroussin hat den Umschlag geöffnet und hat selbst sehr konsterniert, sehr ungläubig auf diesen Zettel geguckt und traute sich gar nicht richtig, den Namen auszusprechen. Es war so, ja, nominiert, der César für das beste adaptierte Drehbuch geht an Roman Polanski für Jacuzzi. Also es war wirklich, man spürte, und es gab auch keinen Applaus, man spürte wirklich diese angespannte Stimmung wegen dieser ganzen Kontroverse um Polanski.
Er selbst ist ja gar nicht gekommen. Er hat auch gesagt, dass er irgendwie seine Familie schützen will und so weiter. Gab es denn da auch Proteste schon außenrum in der Stadt gegen ihn?
Es gab massive Proteste heute vor der Salle Pleyel, das ist der Saal, in dem die César verliehen worden sind, und in den Straßen rundherum. Es hatten feministische Organisationen dazu aufgerufen, zu demonstrieren gegen Polanski, und sie haben dann tatsächlich auch den Eingang blockiert zur Salle Pleyel. Polanski-Vergewaltiger haben sie skandiert und haben Schilder hochgehalten, auf denen stand die César der Schande zum Beispiel oder auch wieder Polanski-Vergewaltiger. Und einige der Demonstranten haben sogar Bengalos gezündet, und es kam am Rande dann tatsächlich auch zu Ausschreitungen zwischen Demonstranten und der Polizei. Die meisten allerdings haben friedlich demonstriert.
Und hat es denn auch in der Bühnenmoderation, bei so einer Gala wird ja auch da viel herumgewitzelt oder so, hat sich das da ausgewirkt? Hat man das gemerkt oder wurde sogar direkt Stellung dazu bezogen?
Also moderiert werden die César in diesem Jahr von der französischen Schauspielerin und Komikerin Florence Foresti. Und die ist dafür bekannt, dass sie wirklich bitterböse ist und überhaupt kein Blatt vor den Mund nimmt. Die hat schon begrüßt mit den Worten: Guten Abend, meine Damen, meine Herren, auch diejenigen, die eine elektronische Fußfessel tragen. Das war so der erste wirkliche Hammer, den sie brachte. Da lief die Verleihung gerade 2 Minuten. Und dann hat sie auch sehr deutlich Stellung bezogen und sagte, dass sie den Namen Roman Polanski an diesem Abend nicht in den Mund nehmen wird. Und sie hat den Spitzenreiter der Nominierungen, Polanskis Film J'accuse, 12-mal nominiert, dann auch bei der Aufzählung der nominierten Filme einfach nicht genannt. Sie hat Die Wütenden genannt von Regisseur Latchley oder Belle Époque von Nicolas Bedeau, aber Polanskis Film J'accuse hat sie nicht genannt.
Jetzt war die Jury, die Akademie, komplett zurückgetreten. Hat man schon irgendeine Ahnung, wie das jetzt weitergehen wird?
Also die Akademie des César, das Präsidium der Akademie des César ist zurückgetreten, nicht nur wegen Polanski, sondern weil viele Filmschaffende der Akademie Intransparenz in ihren Entscheidungen vorwürfen. Es ist nicht ganz durchsichtig, wer da überhaupt die Entscheidungen trifft und wie die dann gefällt werden, was auch die Nominierungen zum Beispiel angeht. Und da gab es massiven Protest von mehr als 200 französischen Filmschaffenden. Das Präsidium ist zurückgetreten, es gibt eine Übergangspräsidentin, und im April soll dann ein neues Präsidium gewählt werden, und dann soll sich die Akademie des César auch erneuern, zum Beispiel transparenter werden in ihren Entscheidungen und paritätischer werden, denn im Moment sitzen keine 30% Frauen in dieser Akademie des César.
Sabine Wachs, vielen Dank nach Paris, und wie das da ausgeht mit den Césars, das werden wir noch weiter verfolgen. Das ist ja noch in vollem Gange. Und dieses Thema wird ganz sicher die Feuilletons weiter beschäftigen. Worum es morgen in den Feuilletons geht, das hat sich Klaus Pokatzki schon heute angesehen.
Alles, was gut ist, hat auch ein Ende, steht im Berliner Tagesspiegel. Wir fangen aber erst an. Sie werden mir fehlen, diese 30 Minuten am Sonntagabend, bekennt Claudia Roth ihre Liebe für die Lindenstraße, deren 5. letzte Folge am Sonntag in der ARD ausgestrahlt wird. Jahrzehntelang hat die Serie flankiert und eingeordnet, hat gesellschaftliche Veränderungen nicht nur abgebildet, sondern durch vorsichtig sanfte Provokation unterstützt, beschreibt die grüne Vizepräsidentin des Bundestages, was Fernsehen leisten kann. Unvergessen der erste Kuss zweier Männer im deutschen Vorabendprogramm, 27 Jahre vor der Ehe für alle. Da sind die Schwulen in Polen aber ganz anders dran. Es gibt erschreckende Statements von Seiten einiger Politiker und Repräsentanten der Kirche, sagt die polnische Regisseurin Agnieszka Holland. Die herrschende Peace-Partei schafft Feindbilder, meint die polnische Regisseurin im Interview mit dem Tagesspiegel, und sieht da Parallelen zum polnischen Antisemitismus vor dem Zweiten Weltkrieg. Aber zur gleichen Zeit lebt Robert Biedroń, der Kandidat des Linksbündnisses für die Präsidentschaftswahlen im nächsten Jahr, offen homosexuell. Er wird nicht gewinnen, aber immerhin Stimmen sammeln. Schließlich hat selbst Donald Trump einen offen schwulen Botschafter nach Berlin geschickt. Das könnte die Polen doch vielleicht mal zur Besinnung bringen. Kaum jemals gab es in Amerika so viel Aufmerksamkeit für Wähler, die nicht weiß sind. So kann es einem beim Blick auf den Vorwahlkampf der Demokraten vorkommen, steht in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung zur wohl wichtigsten Wahl in diesem Jahr, der des US-Präsidenten. Latinos machen etwa 18, Schwarze etwa 13% der Bevölkerung aus, schreibt Frauke Steffens. Allerorten halten Kandidaten Reden in afroamerikanischen Kirchengemeinden und grüßen auf Spanisch in die Kameras. Neu ist das nicht, denn die beiden größten Minderheiten im Land, Latinos und Schwarze, haben schon oft Wahlen entschieden, und wenn es durchs Nichtwählen war. Dann sollten diesmal bitte möglichst viele zu den Urnen gehen und dort bitte, bitte nicht den Falschen wählen. Wie lange dauert es, um ein Hemd so makellos zu bügeln? Fragt die Tageszeitung Taz zu weiteren wichtigen Themen des Lebens. 5 Minuten. Der Trick ist, es gleichmäßig feucht einzusprühen und das richtige Bügeleisen zu verwenden, antwortet der Musiker Malakow Kowalski. Ein fremdes Bügeleisen, von dem ich nicht weiß, welchen Stoff und welche Farben es zuvor geglättet hat, no way. Im vorigen Jahr ist er 40 geworden, kein leichtes Alter. Solange da die 3 stand, waren die Dinge angenehmer. Vielleicht wird es ab der 6 wieder besser. Das könnte ihm ein Mann erklären, der nun noch reichlich älter wird. Ein praktischer Visionär, so der Tagesspiegel über Klaus-Dieter Lehmann, einst Präsident der Stiftung Preußischer Kulturbesitz und, noch bis zum kommenden November, Präsident des Goethe-Instituts, mit Kraft und Charisma, wie die Frankfurter Allgemeine hervorhebt. Am heutigen Samstag, jenem 29. Februar, der nur alle 4 Jahre im Kalender erscheint, wird er 80 Jahre alt, gratuliert Andreas Kilb. Als diplomierter Physiker und Mathematiker und Absolvent der Bibliothekswissenschaften hat er gelernt, auch Kulturinstitutionen unter systemischen Gesichtspunkten zu betrachten. Glückwunsch!
Das war der Blick in die Feuilletons mit Klaus Bokatzky. Eine gute Nacht wünscht Andrea Gerg.